Genialer Nebenbeutel des Heller von Tinnen. Matze Kno. Sieger Sohn. Eckert von Hirschhausen. Und Bernhard Holger.
Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei Genial daneben. Heute Abend hier in Sat 1. Begrüße Frau von Sinn, Matze Knob, Wigald Boning, Doktor von Hirschhausen und
Bernhard Holger. Ah.
Wie?
Bernhard Holger, steht doch hier.
Ach so.
Oder haben Sie es wieder weggemacht für dich?
Ich habe es wieder weggemacht.
Und die ärgern dich, wo es nur geht.
Geht's euch gut, ja, ne?
Alles
schön.
Bestens.
Schönes Wetter draußen, die Vögel.
Und als Klassensprecher möchte ich auch dich ganz herzlich begrüßen.
Vielen Dank, vielen Dank. Gibt es irgendetwas Neues bei irgendjemandem? Irgendwas Wichtiges? Nein.
Vielleicht hat jemand im Publikum ein Buch geschrieben, einen Film gemacht?
Was?
Oder? Ja, ich habe mein Donald Duck Büchlein beendet, das kommt im Oktober raus.
Du hast ein Donald Duck?
Ja, also nein. Ich habe meine Lieblingsgeschichten zusammengestellt und kommentiert. Liebe, Lust und Leidenschaft, die Ducks von Sinnen.
Fantastisch. Das ist gut.
Ja, ne?
Großartig.
Schöne Lektüre.
Quasi ein Best-of. Hellers Best-of.
Also sehr mein Best-of.
Ja. Ich bin auf Tour, kommt auch im Oktober raus.
So. Wie schön. Ja, heute ist 20. Juni und Karin kommt aus dem Saarland, hat heute Geburtstag, ist extra heute zu uns gekommen.
Heute
zu uns gekommen. Also, wenn Sie auch mal Ihren Geburtstag bei uns verbringen wollen, schreiben Sie an den NDR.
Wie bei McDonald's, nur ohne Essen.
Ja. Ja, genau. Okay, ihr Lieben, fangen wir an.
Ja.
Wir beginnen in Österreich heute. Wir haben auch Gäste aus der Schweiz heute hier, aber wir beginnen in Österreich. Und zwar, Andreas Neumann wohnt in Wien. Und Andreas Neumann möchte wissen, was ist ein Versammlungsstoß?
Der Versammlungsstoß.
Wir sind aber jetzt nicht im Swingerclub, Herr Weiler.
Ich bin im Billard. Mehrere Kugeln liegen in der Mitte der, sagt man Planche beim Billard? Nee, auf dem grünen Filz. Auf dem Filz.
Dem Filz. Jetzt.
So, und der Versammlungsstoß ist ein raffinierter Stoß mit dem Kö, der dazu führt, dass alle Kugeln gleichzeitig in exakt dieselbe Richtung sich bewegen.
Das ist falsch.
Dann aber sind wir in der Seefahrt.
Nein, wir sind beim Billard.
Ach, sind wir? Wirklich?
Der Versammlungsstoß, ist das ein Stoß, wo keine Kugel versenkt wird und alle bleiben versammelt?
Nee, das ist ein schlechter Stoß. Also im Deutschen ein beschissener Stoß.
Ich bin bei der Schweiz. Ich bin bei den kantonal verschiedenen Demokratiesitten. Und
wir sind beim Billard.
Der Versammlungsstoß ist der Stoß ins Horn, der alle versammelt, um eine neue unsinnige Abstimmung zu machen.
Beim Billard.
Auch wenn das die Demokratie erfordert.
Herr Dr. Hirschhausen, er führt uns hier oft an der Nase entlang, aber wir sind tatsächlich beim Billard.
Hast du mir geglaubt?
Vielleicht ist ein Versammlungsstoß so, dass eine Kugel so dicht vor dem Loch liegt, dass derjenige, der den nächsten Stoß hat, sagt, Leute, das ist mir jetzt ehrlich zu einfach. Also natürlich habe ich gesagt, komm, wir stoßen alle zusammen, dann haben wir alle gewonnen, weil das irgendwie, das macht ja keinen Sinn, das macht auch keinen Spaß. Und dann halten alle das Kö und... So.
Ist das ein schlechter Stoß, ein Versemmelstoß, nur falsch geschrieben, weil er danach...
Versammelstoß. Was ist denn, wenn alle Kugeln...
Was ist los?
Ist das ein Stoß, der die Kugeln... Es gibt ja die halben Kugeln und die vollen. Der alle Kugeln von dem Menschen, der da gerade mit dem Kö die gestoßen hat, sich vor dem Loch befinden. Das heißt, der kann dann... Also die haben sich wunderbar versammelt vor den Löchern. Und der kann mit der weißen Kugel nacheinander, tong, 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 alle versammeln. Entschuldigung, alle versenken. Genau.
Vielleicht solltet ihr euch erstmal überlegen, was gibt es denn alles für Billardarten?
Pool-Billard. Und es gibt dieses mit den zwei roten Kugeln und der weißen und der gelben und der grünen und der blauen und der roten.
Genau, das kann ich nicht.
Es gibt noch das mit den wenigen Kugeln, was ich nie verstanden habe.
Wie viele Kugeln sind es denn?
Drei.
Wenn man alle drei Kugeln... den Versammlungsstoß.
Ist das vielleicht der Versammlungsstoß?
Da finden wir den Versammlungsstoß.
Das da müssen nämlich mit, immer mit bei einer Kugel, dass man irgendwie alle
man
anderen...
Muss alle beiden...
Wer von euch beiden hat es denn schon mal gespielt?
Also wir zwei nicht.
So.
Also, aber ich kenne einen, der mir davon erzählt hat.
Dann erzähl, wie es geht.
Man muss mit einer Kugel die beiden so alle, dass die nachher alle bewegt worden sind. Man muss alle Kugeln einmal berührt haben.
Ja, das ist aber nicht der Versammlungsstoß.
Richtig, das ist erstmal das Regelwerk.
Also da werden aber auch gar keine versenkt, oder? Bei der Billardart, bei der Billardsorte mit den drei Kugeln gibt es ja gar keine Löcher.
Ist das vielleicht ein Sonderfall, dass dann
danach alle sich alle Kugeln berühren und versammelt sind, weil danach ist nämlich das Stoßen ohne zu versammeln sehr schwierig.
Wie war das? Nochmal langsam.
Ein Stoß, bei dem sich nachher alle Kugeln berühren, versammeln, auf einem Punkt zusammenliegen. Weil dann ist der danach folgende Stoß irgendwie besonders einfach, hat einen besonderen
Wert. Ich lasse es mal so
gelten.
Ja! Ja! Beim klassischen Billard mit drei Kugeln versucht der Spieler mit einer Kugel die beiden anderen Kugeln zu treffen. So, und zwar mit einem Stoß. Wenn es dem Spieler gelingt, durch einen Stoß die drei Kugeln in unmittelbarer Nähe zueinander zu platzieren, sich die Kugeln also auf engstem Raum versammeln, dann spricht man von einem Versammlungsstoß. Sehr gut, Herr Hoeke.
Hätte nie gedacht, dass du wirklich einen Bekannten hast.
Und Herr Boning, der uns direkt auf die Billardwerte führte.
Ja, natürlich, danke. Natürlich.
Danke. Aber, sehr gern.
Aber Herr Hoeker ist wieder mal über sich hinausgewachsen.
Ich habe einfach nur, habe ich da einen Unterton?
Ja.
Ich habe, möchte ich sagen, einfach nur den Ball, den mir die Kollegen auf die Torlinie gelegt haben, aus Versehen hinübergestoßen.
Sehr schön gesagt, Herr Hoeker. Sie können sich wieder setzen. Andreas Neumann, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt kein Geld. Martin Bittner wohnt in Schramberg, das liegt in Baden-Württemberg, und hat wieder eine sehr schöne Tierfrage. Ich liebe Tierfragen.
Ja, wir auch.
Warum fressen Honigbienen einmal im Monat ihren eigenen Honig auf und spucken ihn nach einer Weile wieder aus?
Oh, das weißt du, Herr Kaschner.
Nee, macht ihr, ich stelle mich wieder an die Torlinie und mach den...
Ich gebe euch mal eine kleine Information.
Der Abstauber.
Einmal im Monat kommt es in jedem Bienenstock zu dem gleichen Schauspiel. Die Bienen schlagen sich den Bauch voll mit dem Honig, den sie erzeugt haben. Und wenig später spucken sie den Honig wieder aus.
Also warum? Entweder müssen die sich selber ihren Darm, haben Insekten einen Darm?
Mit Sicherheit.
Oh. Vielleicht machen sie das selber, um ihren Darm zu reinigen.
Einen Schwarm haben sie.
Oder um dann mit dem ausgespuckten Honig irgendetwas zu basteln.
Ich glaube, ehrlich gesagt,
vielleicht
ja.
Irgendwie die ja. Königin nochmal das Löchlein zuzukleistern oder die Waben. Die Waben. Ja, vielleicht ist das darüber ein besonders guter Klebstoff.
Vielleicht die Waben. Woraus bestimmt?
Ich bin eher bei der Nahrung. Also im Speichel hat man ja Enzyme und der Honig muss sozusagen aufgegessen werden, mit Speichel vermengt, um dann die nächste Generation zu füttern. Ja. Das würde biologisch Sinn machen.
Aber auch nur biologisch.
Vielleicht ist es viel einfacher, dass sie sich denken, immer der scheiß Honig, ich habe mal Bock auf Nutella.
Also der verdaute Honig ist anders als der Honig, den sie zu sich genommen haben. Das heißt, es gibt einmal im Monat den Bedarf an diesem anders strukturierten Honig, zum Beispiel, um irgendwelche Löcher in der Wand zuzukleistern. So eine Art Moltophil.
Eventuell. Ich würde denken, ich glaube, es ist so, es ist ein Reinigungsding. Die haben im Körper irgendwelche Abwehrstoffe.
Der Honig, der einen Monat lang in so einem Bienenstock lagert, der gammelt ja da vor sich hin, Schimmelpilze. So, jetzt fressen die den auf, bilden irgendwelche Abwehrstoffe, werfen den Honig dann wieder zurück. Und die Viren, Bakterien, die halt heilend sind, verteilen sich jetzt über den Honig, nehmen die Pilze, ertränken sie, schmeißen sie raus. Und danach ist der Honig lecker.
Also das eigentliche Thema ist doch...
Wie war der Anfang?
Bitte? Die essen den... Die Bienen war der Anfang.
Sie haben auch noch nicht darauf geantwortet, ob Nutella jetzt falsch war. Das
kann durchaus sein.
Ja. Tue ich auch nicht.
Wie ist das denn? Also es gibt ja in der EU Butterberge und Milchseen. Vielleicht bekämpft man die Honigüberproduktion auf diese Weise. Also wohin sollte man sonst überschüssigen Honig verfrachten in so Bienenstock? Aber man isst ihn einfach auf.
Höckerchen war doch offensichtlich auf dem richtigen Pfad. Der alte Mann war doch sehr zutraulich gerade.
Was war ich gerade?
Nein, er war nicht zutraulich, er war einfach vergesslich. Und ich habe einfach wieder zu lang geredet.
Das ist aber nicht dieser berühmte Gelee Royal, den die wirklich brauchen, um die Königin zu füttern.
Wird der nicht chemisch hergestellt?
Nein. Aber wie wird der denn hergestellt? Das könnte der wirklich sein.
Also die futtern und dann spucken die das irgendwann wieder aus.
Ja, die futtern halt und dann...
Ja, die Frage, die ich nochmal abstellen will, ist, machen sie es, um sich selber homöopathisch zu behandeln oder ob sie den Honig brauchen?
Die Bienen sollen sich selber homöopathisch behandeln?
Ja.
Geht das denn?
Ja, Eigentherapie.
Ja. Oder die Fasten, das ist ein Fastenritual vielleicht, das irgendwie... Ja, dass hier der Körper quasi wie beim Menschen sozusagen entwässert, also enthonigt wird sozusagen, damit also ich sag mal, der Bienenkörper...
Aber dann würde doch der eigene Stachel verkleben. Ja. Also irgendwie ich denke immer noch, es geht nicht um die Biene selber, sondern um die Bausubstanz oder um irgendwas, was dann daraus entsteht und was sozusagen für den... Was, einmal im Monat, das macht mich noch stutzig. Hat das irgendwas, haben die ihre Tage irgendwie oder...
Einmal Flut, dass das sauber irgendwie rausge...
Vollmond! Ja, es ist so hell.
Das ist ein schönes Stichwort. Das würde ich mal im Geiste, Hauptsache im Geiste behalten.
Auch gut. Eigentlich Hülle zerstören.
Die kleben bei Vollmond die Fenster zu, damit es nicht so hell wird im Stock?
Ich würde darüber nachdenken. Wir machen ein bisschen Werbung, meine Damen und Herren, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So, also wie war das?
Ich weiß es.
Was? Hier, sie weiß es. Moment.
Ich darf noch mal fragen, die schlucken den Honig, ne,
ja,
und spucken ihn wieder aus.
Ja. Ja.
Das ist doch natürlich eine Qualitätskontrolle der Bienen.
Oh.
Ob der Honig noch alles hat, was so ein Honig braucht.
Ob der Honig vielleicht nach Nutella schmeckt.
Ja, ja. Ja. Natürlich.
Was hat das mit Vollmond zu tun? Aber gut.
Also, das war ja alles nur ein Schwafel von ihm, weil er in die Werbung wollte.
Nein. Vollmond ist ein gutes Stichwort. Aber ich würde eher sagen, dass bei besonders wenig Mondlicht eine Verstärkung der Sehkraft der Bienen erforderlich ist. Und eventuell führt dieses Übermaß an Honig dazu, dass die besser gucken können oder den Schwänzeltanz besser durchführen können.
Also, woher weiß man, dass Karotten gut sind für das Auge, weil man keine Kaninchen mit Karotten hat? Honig hat
nicht. Kaninchen mit Brillen, oder? Kaninchen mit Brillen, meinst du? Kaninchen mit Brillen? War das jetzt?
Ist es vielleicht so, also wir haben ja, ich habe ja eine Dokumentation über Bienen gesehen.
Ah.
Und da fällt eine Biene.
Wo?
Biene Maya. Erste Folge. Und da fällt nämlich die Biene Maya in den großen Honigtopf, dieses komische große Honiglager, und frisst das dann aus Versehen. Und als sie rauskommt, macht sie dann. Und vielleicht meinen wir, es wäre nur eine alberne Geschichte, aber es ist in Wirklichkeit ein Stück Wahrheit, ein Stück Leben aus dieser Welt.
Aber noch eine Frage. Ja.
Die Frage Richtung,
Richtung Qualitätskontrolle. Wenn die Bienen können sich ja unterscheiden, je nachdem, wer wohin gehört. Also die haben ja eine unglaubliche soziale Kompetenz zu wissen, das ist eine von meinen, obwohl wir die alle für gleich halten. Aber wenn die einmal mit ihrem Speichel einen speziellen sozusagen Duftmarken kombinierten Honig im Monat irgendwo deponieren, dann wissen die hier so wie die Hunde an den Baum pinkeln und Männer ihre Socken liegen lassen. Daran so einfach so.
Man braucht so Eindringlinge von außen.
Ja,
ist das nicht das umgekehrt, dass Männer an den Baum pinkeln? Aber
nein, aber warte mal, ist das jetzt richtig?
Bitte?
Das finde ich total gut. Gefährte?
Ich habe nicht zugehört, ich habe keine
Ahnung. Also ich versuche es jetzt mal einmal ernsthaft. Es ist doch so, dass einmal im Monat nicht irgendwie die Königin auch, sagen wir mal, den Stock, den Bienenstock verlässt. So, also die fliegt einmal im Monat, fliegt die selber um die Häuser, um zu gucken, also okay ist. So, und dann müssen irgendwie natürlich alle Bienen sind in der Alarmbereitschaft und das geht natürlich nur, die sind nur topfit, wenn sie quasi auch bei Kräften sind, also wenn sie nicht vollgefressen sind und wie Willi irgendwie auf der Blume rumliegen, sondern die müssen sich entleeren. Und das ist möglicherweise der Grund, dass ich weiß nicht genau was, aber dass diese Königin, ja wahrscheinlich, wenn Vollmond ist, denkt die sich, oh, ist es Licht draußen, ich gehe mal gucken. So, und dann, kann ja sein. Und dann, so ähnlich wie bei euch da in Beul auf der anderen Seite. So. Und das ist der Grund.
Wird mit diesem Honig der Nachwuchs versorgt?
Nein.
So, aber wie lange sind denn
überhaupt... Wird damit was gebaut?
Ich sag's euch mal.
Ja, okay.
Die Bienen machen das, weil sie vom Imker verarscht werden.
Ach so.
Der Imker bläst einmal im Monat Qualm in den Bienenstock, um die Honigfabrik zu säubern und den Honig zu entnehmen. Damit die Bienen nicht aggressiv werden, bläst er Rauch in den Bienenstock rein. Für die Biene herrscht aber so eine Art Waldbrandalarm. Deshalb frisst sie so viel wie möglich von ihrem eigenen Honig, um ihn vor dem Feuer zu beschützen.
Ist das wirklich
wahr? Weil der Rauch nicht wirklich heiß ist, das vermeintliche Feuer also noch weit weg zu sein scheint, bleibt die Biene vollgefressen und träge im Stock. Der Imker kann jetzt in aller Ruhe den restlichen Honig einsammeln und den Bienenstock säubern. Wenn der Rauch sich verzogen hat, herrscht bei den Bienen Entwarnung. Sie spucken den Honig wieder aus und gehen zum normalen Tagesgeschäft.
Das ist ja toll.
Intelligente Tiere, nicht? Das ist unfassbar. Wahnsinn. Martin Bitt, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr gut.
Ist das eine geile Idee?
Ja,
ich bin aber doch ein bisschen
doll
deprimiert, dass wir wieder gekäuten Honig zu uns nehmen.
Ja. Aber wenn es brennt, immer noch mal einmal rein ins Haus und Honig holen.
Ja, das auch gerade. Erstmal schnell alles aufessen, was im Haus ist. Und als Hinweis für den nächsten Brand.
Aber nur den Honig. Nutella muss man nicht haben. Nur den Honig. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage zu Hause liegen haben oder auch mehrere, egal, Sie können uns das Ganze schicken. Genial daneben, 50666 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder einfach eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Martin Kramer wohnt in Hamburg und möchte wissen, was ist der sogenannte Geldscheinkontakt?
Der Geldscheinkontakt, Bakterien auf Geldscheinen, also Infektionen. Gott, ja, was für Infektionen kommen da in Frage? Legionellen eventuell?
Und St. Pauli, hier Geldschein, ich möchte Kontakt. Geldschein.
Sehr schön. Sehr gut. Ich bin bei einem stinknormalen Kassenautomaten, wo man Münzen reinwerfen kann und auch Scheine reinzuzeln kann. Und damit der Automat sich diese Scheine selber, ne, die machen das ja eigenständig. Man schiebt es ja nicht rein, sondern es muss ja irgendein Kontakt ausgelöst werden, damit der Automat den Geldschein reinzurzeln kann.
Ich habe noch nie so ein Geräusch bei so einem Automaten.
Klingt nach einem Flugzeugklo. Ja, wieso?
Das ist doch der Sicherheitsfaden.
Wer auch an, wo der Geldschein vorher war, dann kann er auch solche Geräusche machen.
Ich glaube, wir sind in der Rechtswissenschaft beim Vertragswesen. Wenn man etwas kauft, werden da, glaube ich, 3 Verträge abgeschlossen. Und erstens generell über den Tausch und den Besitzwechsel der Sache. Nee, erstmal generell über den Kauf, dann über den Besitzwechsel der Sache und über den Besitzwechsel des Geldes. Und das, Herr Baller, ist jetzt 4. Sie haben die 3 bei weitem überschritten. Und der Geldscheinkontakt ist, dass in dem Moment, wo der Geldschein Kontakt mit der anderen Person hat, dieser Vertrag abgeschlossen, angenommen oder sogar beendet ist. Und dann kann man nicht mehr sagen, doch nicht, sondern dann...
Dann ist es ein
Krieg der Geldscheinkontakt. Ja, bei
Stopp! Über. Punkt. Jetzt.
Manchmal bin ich so müde. Also, bei Erpressungen werden diese Geldscheine kontaminiert mit kleinen, lustigen, nicht sehbaren Chemikalien. Ja. Und dann haben nachher die Erpresser hatten Kontakt mit den Geldscheinen und dann können die anhand von ultravioletten Strahlen... Ah, du bist der Erpresser!
Ist das richtig?
Nein.
Richtig.
Kontakt. Aber ist denn Erpressung richtig oder ist ganz falsch? Also ist sie, weil sonst vielleicht ist es auch einfach nur, dass wenn jetzt mal der Geldkoffer übergeben wird, dass vielleicht dann irgendwie
der Erpresser hat Geldscheinkontakt.
3 Theorien. Welche wollen Sie hören?
Ich will die zweite. Pass auf.
Die vierte.
Wollte ich gerade sagen. Er fragt nach der 4.
Die zweite. Geldscheinkontakt. Also es geht gar nicht um wirkliches Geld, sondern nur um scheinbares
Monopoly.
Geld. Monopoly, Spielgeld zum Beispiel. Das Gegenteil davon ist Geldkontakt. So, der Geldscheinkontakt bezieht sich also auf eine scheinbare Geldübergabe. Das war die zweite Theorie. Erste Theorie, Elektriker Dietmar Geldschein, der sich... Lassen wir es weg. Dritte Theorie, Geldscheine beinhalten ja heutzutage auch als Sicherungsmaßnahme einen Metallfaden. Und die Echtheit eines Geldscheins lässt sich auch dadurch überprüfen, dass man jetzt einen Kontakt herstellt. Also dass dieser Faden die Leitfähigkeit des Geldes...
Wie soll das funktionieren?
Sie nehmen einen Geldschein, rollen den zusammen. Nee, Sie nehmen 2 Geldscheine, rollen die zusammen, stecken die in die Steckdose und gucken, ob sie jetzt ein Gewicht kriegen. Wenn ja, ist das Geld echt.
Und das sollte einem schon mal 100 Euro wert sein, finde ich, oder? Daher kommt es auch, man hat Geld verbrannt.
Ja.
So hängt das zusammen.
Entschuldigung. Ja, es ist auch wirklich einfach ein ganz stinknormal aus dem Finanzwesen, wie aus der Bank. Dass wirklich, sagen wir mal, der Bankbeamte, es gibt Leute, die einfach nur Geld am Computer bedienen und andere haben wirklich, stehen hinterm Schalter, haben Geldscheinkontakt. Oder vielleicht die Lehman Brothers, dass einer sagt, ich hatte wieder Geldscheinkontakt nach all den Jahren.
Das ist gut, kriegt man
so einfach kann es sein, die Frage falsch zu beantworten.
Redet man vielleicht in der Sozialpsychologie vom Geldscheinkontakt? Es gibt den Wortkontakt, dort miteinander sprechen. Es gibt den Körperkontakt, Menschen, die sich berühren. Und es gibt Menschen, die dem Geldscheinkontakt nach nur über Geschäfte miteinander verbunden sind.
Sind wir vielleicht in einer Klassifizierung von Lohnausschüttung in einem Supermarkt? Die Kassiererinnen bekommen einfach 5 Euro mehr die Stunde, weil sie Geldscheinkontakt haben?
Nee, das ist, glaube ich, Gehaltserhöhung.
Nein, aber dann sind wir im Geld also Geldtransporter. Da bin ich mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass es damit etwas zu tun hat, dass nämlich diese Herrschaften, die vorne drin sitzen, es wäre so ähnlich wie das, was mit der Bank, dass sie eben keinen wirklichen, also dass sie keinen Zugriff, dass sie vielleicht nur über, dass dann noch ein Mittelsmann, der wieder einen Schlüssel, damit man an das und hin und so.
Ich habe noch eine Theorie.
War sehr klar, eine klare Ansage eigentlich. Ne,
von nur ganz kurz noch mal eine Theorie. Vielleicht hat es gar nichts mit Geldscheinen zu tun, sondern es geht um Kontakte. Ja. Beim Strom oder so. Oder wo auch immer. Und es geht um die dünne, wie bei einem Geldschein.
Also es geht noch ein Geldschein zwischen passt mehr bei und
ja, sowas. Ja, ja, genau.
Magnetschwebebahn. Magnetschwebebahn, also der Zug hat überhaupt keinen tatsächlichen Kontakt zur Schiene, sondern das Magnetfeld ist sehr, sehr schmal, hat gerade mal die Dicke eines Geldscheines. Ja.
Wir hatten ja vorhin, oder ich hatte ja vorhin etwas von Erpressung gehört. Das war falsch.
Aber
so... Ganz falsch. Grob so.
Wie ist das denn? Okay, sind wir sowas bei Schwarzmarkt oder bei Schmiergeld oder so?
Nein.
Aber bei Fälschung?
Räuber.
Banküberfall.
Kriminalität.
Banküberfall, Räuber.
Entführung.
Nein.
Räuber. Einbruch. Vielleicht ist Geldscheinkontakt im Rechtswesen ein entscheidender Unterschied, ob einer in eine Bank geht und sich dann zum Beispiel den Hibiskus in der Ecke anguckt oder...
Ja, um Herrn Brecht zu zitieren, was ist ein Raub einer Bank gegen eine Gründung einer Bank? Mal hier ein bisschen literarisch einzubringen.
Versuchter Banküberfall ist und? Das eine. Und sobald man den Schein in der Hand hat, hatte? Ist das vollzogener Banküberfall. Das ist dann nach Geldscheinkontakt.
Nein.
2 Jahre mehr.
Schade. Ich sag's euch mal. Ja. Also überall, wo viel Bares aufbewahrt wird, in der Bank, im Supermarkt, in den Kassen zum Beispiel, überall dort, ist sehr oft der unterste Geldschein in einem speziellen Bauteil festgeklemmt. Wenn ein Räuber jetzt das ganze Geldbündel aus der Kasse reißt, dann wird ein Kontakt aktiviert, der einen stillen Alarm meist direkt bei der Polizei auslöst. Daher spricht man bei so einer Sicherheitsvorrichtung von Geldschein.
Das heißt jetzt, Deutschland weiß, der untere Schein...
Martin Kramer aus Hamburg, 500 Euro.
Aber an dieser Stelle... Ich möchte auch gerne noch mal, bevor wir jetzt, das wirkt so wie eine Aufforderung zum Raub. Geld allein macht nicht glücklich. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit 7 Millionen Euro und einem Mann mit 7 Kindern? Der mit den 7 Millionen will weitere. Also man hat von Geld nie genug. Also Geld macht nicht glücklich.
Ja, ja. Das stimmt. Sehr schön. Ja, wir haben wieder mal was zur Aufklärung beigetragen. Ne?
Aber dafür hätten wir eventuell... Ja, manchmal sitze ich ja hier und sage, da kann keine Katze drauf kommen. Aber da hätte man...
Nee. Ich wäre nicht drauf gekommen.
Nee. Ich auch nicht.
Also hätte.
Von deinem letzten Banküberfällen. Wenn man in Berlin-Neukölln in ein Kaufhaus geht und eine Strumpfhose kauft, fragen sie, welche Kopfgröße. Ja.
Sie wollen noch was sagen, Holger?
Nein, ich finde es so gut, dass ich jetzt weiß, wenn ich eine Bank ausraube, wie ich das machen muss. Und das, ich möchte jetzt mit ganz vielen.
Ja, ich würde an Ihrer Stelle auf jeden Fall erstmal eine Leiter mitnehmen.
Ja. Dieser junge Mann hinter dir hat genau die richtige Reaktion. Er ist einfach nur betroffen und ein bisschen entrüstet.
So, gut, also jetzt gehen wir nach Neresheim, meine Damen und Herren. Das liegt in Baden-Württemberg. Dort wohnt Ralf Krickhahn. Und Ralf Krickhahn möchte wissen, ein Büchsenlicht. Was ist denn das?
Ein Büchsenlicht?
Büchsenlicht.
Also eine Büchse ist ja auch ein Gewehr.
Ja.
Ein Büchsenlicht kann vielleicht ein Gewehr sein mit so einem Lichtaufsatz.
Ja. Ne?
Büchsenlicht. Also es ist etwas, um im Dunkeln
zu schießen. Gott.
Ist das könnte ein Kranfunzel?
Im Dunkeln.
Zu schießen.
Das Wild zu blenden und es zu erschießen.
Zu blenden. Mit dem Büchsenlicht.
Oder der Jagd
wo sitzt das denn, das Büchsenlicht?
Das sitzt auf dem Fernglas.
Das ist ein Licht, das gibt es drauf. Es gibt so Lampen, die werden oben auf die Gewehre drauf gemacht. Und dann gibt es eine Fernsteuerung für den Schalter direkt am Abzug, damit man kurz vorher Licht machen kann. Dann guckt das Reh, guckt dann so rüber, so... kann der genau treffen.
Oder ein Büchsenlicht ist ein Licht, was entsteht nach Kontakt mit einer Dose, mit einer Steckdose.
Ach so, eine Steckbüchse.
Oder ist es vielleicht einfach eine Dose, die neben dem Bett steht, wo du einfach auf den Schalter wirfst und dann geht's Licht an?
Gibt es denn eventuell...
Oder es ist ein ganz kleiner Raum, zum Beispiel ein Vorratsschrank, wo ein Licht drin ist. Früher hatte man hier so Vorratsschränke und da waren dann nur Büchsen drin, weil man irgendwie überwintert hat. So.
Redet vielleicht
ich glaube ja... Ach nee, doch nicht, du.
Entschuldigung.
Büchse, also Dose. Gibt es vielleicht Licht in Dosen? Zum Beispiel auch...
auch in
also,
Tüten, ne? Ja.
Ich weiß zum Beispiel, dass Waltran auch von den Eskimos ja, als Wachs zum Beispiel verwendet wurde. Und Waltran, der suppt ja einfach so weg, wenn man den nicht ordentlich aufbewahrt. Also eine Dose, eine Konservendose, die man mit dem Dosenöffner öffnen kann, dann kommt der dort doch rein und dann brennt das. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Zweites, in Norddeutschland nimmt man eine Hose, auch Büchse, ja. Die Wittemai-Buchs. Und so eine Büchse, also eine Leuchthose. Ja. Wissen Sie, wovon ich rede?
Ja, ja. Wer trägt die
Leuchtstab
denn?
Aber Entschuldigung, ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das gar nicht so schlecht mit Kerzen in Dosen für die Seefahrt oder für so Rüdiger Nebergs, die so lange Atlantiküberquerung machen, damit die auf keinen Fall nass werden können. Und man sie aber dann im Notfall, dass man ein Kerzenlicht hat, was nicht gebeutelt wird.
Oder das olympische Feuer, das wurde doch auch mal ausgepustet, ich glaube beim letzten Mal, dass man das eben dann wirklich jetzt in Dosen um die Welt trägt.
Genau. Das heißt Feuerzeug, das, da kann man Feuer drin haben, ohne dass man es von außen sieht. Und dann.
Und kann es nicht auch sein, dass die Flamme an sich Sauerstoff braucht?
Ja, aber
Büchsenlicht. Ich glaube, das Büchsenlicht ist vielleicht einfach Licht auf der Flucht. Das ist ausgebüxt.
Genau.
Weißt du, wo das
Licht ist auf der Flucht.
Weißt du, wo das Licht hingeht, wenn man das ausmacht am Schalter? Guck mal in den Kühlschrank. Genau. Da ist das Büchsenlicht drin.
Aber vielleicht sind wir in der Konservendosenherstellung und ein Schaden bei den Konservendosen wird unter Konservendosenherstellern als Büchsenlicht bezeichnet. Wir haben auf der 7 ein Büchsenlicht.
Oder wir sind im Supermarkt. Wir wissen ja, dass in Supermärkten verschiedene Lichtqualitäten herrscht, bei der Wurst, beim Käse. Genau. Und vielleicht ist eben bei den Dosen auch bestimmtes Büchsenlicht.
Solarium, das ist doch auch so eine Büchse, wenn man da so, wenn man da so drin...
Da Frauen drauflegen oder was?
Und so zusammengerissen, darauf nicht zu kommen.
Was könnte es denn noch sein?
Ich weiß, deswegen habe ich es euch ja abgenommen, damit der Druck von euch abfällt.
Meteorologie. Ich bin an einem Spätnachmittag im November. Eine dichte Wolkenschicht führt dazu, dass die Sonne nicht mehr ganz durchdringt. Man sieht nur noch ein kleines Licht. So, warum das nun Büchsenlicht heißt, kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen.
Raumfahrt. Das ist vielleicht Da ist ein schwarzes Loch und gleich daneben ist das Büchsenlicht. Das da vielleicht.
Und ich gehe noch mal ganz kurz nur in die Jagd, dass der Jäger die Dämmerung Büchsenlicht nennt. Also solange er noch Licht hat zum Abknallen, nennt er es Büchsenlicht.
Richtige Antwort.
Ja!
Ich hätte euch jetzt noch so ein, zwei Stunden rumeiern lassen und hätte dann gesagt, wir sollten noch mal auf die Jägerei zurück.
Ja, du hast damit angefangen.
Ich war schon mit der Büchse da.
Das ist absolut die richtige Antwort. Wenn das natürliche Licht ausreicht, um das Wild durch die Zieloptik des Jagdgewehrs der Büchse zu erkennen, spricht der Weidmann von Büchsenlicht. Unter Jägern gilt die Faustregel, dass das Büchsenlicht für einen gezielten Schuss ausreichend ist, wenn man bei ausgestrecktem Arm einen roten und einen grünen Faden mit bloßem Auge unterscheiden kann. Farblich.
Oh, jetzt haben wir schon dunkel dann, ne?
Ja, aber es reicht auch. Richtige Antwort, Frau von Sinn.
Ach, klasse.
Ralf, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe gedacht, es geht in die völlig falsche Richtung.
Ja, da ging es ja auch lange Zeit.
Ja, genau.
Und wenn das Büchsenlicht was mangelt, dann heißt es, treffen sich zwei Jäger, beide tot.
Ja, genau. Ja, genau. Aber ich auch ein alter Witz, aber noch nicht so oft gehört wie Balderswitze. Also, danke, Herr Hirschau.
Da fällt mir ein, dass die Finnisch...
Treffen sich ein Blinder und ein Tauber zum Duell. Wie war das nochmal? Sagt der Blinde, ist der andere schon da, sagt der Tauber, hat der andere schon geschossen.
Ja. Mein Gott. Wir gehen mal nach Bochum, meine Damen und Herren.
Ich muss den Zuschauer da abholen, wo er ist.
Ja. Ja, danke.
Wir gehen nach Bochum, dort wohnt Antje Mergens. Und Antje Mergens möchte wissen, was ist ein Kreuzungsfresser?
Ein Kreuzungsfresser?
Ja.
Oh, Spezialgerät aus dem Straßenbau. Sehr, sehr groß. Sieht ein bisschen aus wie ein tiefer gelegter Mähdrescher. 30 Meter breit, der fährt einmal über die Kreuzung und weg ist es.
Ameisenstraßen. Ameisenstraßen kreuzen sich, ein Nasenbär geht hin und saugt die komplette Kreuzung weg. Ein Kreuzungsfresser.
Meine Antwort.
Ja, eben. Ach so.
Nein, deine. Warte, sag ich, bevor ich mich dir anschließe.
Nee, das hat die Erde.
Das ist ein Begriff aus der Astronomie, weil sich Parallelen bekanntlich im Universum in einem Unendlichen kreuzen. Aber wenn es zu einer Verkrümmung des Raumes kommt durch schwarze Löcher, dann kommt man zu einem Kreuzungsfresser, weil dann die Parallelen sich auseinander... Die haben ein Nähe-Distanz-Problem, psychologisch gesprochen.
Könntest du das näher formulieren? Also näher,
ich würde das an Herrn Hohecker übergeben.
Ich bin im Moment gerade etwas verwirrt, dass sich im Universum die Parallelen irgendwann kreuzen. Darauf würde ich jetzt gerne...
Ja, das ist sehr selten.
Warum war nicht das denn?
Wenn das alltäglich wäre, dann würde die Frage hier nicht auftauchen.
Ja. Ist das aus der Tierwelt? Ganz kurz, kann ich das Tierwelt, also ich sage mal, ist ein Professor, der zum Beispiel experimentiert mit, der sagt, ich kreuze jetzt mal einen Hamster und eine Ratte, sieht das Ergebnis und sagt, nee, komm, Waldi.
Es gibt ja den sogenannten Kolbenfresser. Das heißt, ein Kolben ist nicht gut genug geölt und dann frisst er sich ins Metall an. Vielleicht ist ein Kreuzungsfresser einfach eine Landstraße, die von einem Feldweg gekreuzt wird. Es ist nicht geölt und die Landstraße verfrisst sich im Feldweg.
In den
Asphalt. Und es gibt Unebenheiten.
Wo?
Auf der Straße, im Asphalt.
Ist das Ihr Ernst?
Nein.
Ich wünschte, ob wir im Insektenreich sind oder bei Straßen.
Ich bin in der römischen Antike, wo man Christen den Löwen zum Fraß vorwerfen, weil das Symbol der Christen das Kreuz war, hießen die Löwen auch vulgär Kreuzungsfresser.
Ja? Kreuzzugfresser.
Lateinisch?
Carnivore crucicatum.
Ich bin im Kreuzworträtselsport.
Sudoku.
Das kann, Sudoku eben nicht. Im Kreuz oder doch vielleicht auch. Natürlich, da gibt's eventuell auch Kreuzung. Also beim Kreuzworträtselsport nehmen wir mal ein Wort wie Römer und Kreuzung. Das R wäre jetzt kein Kreuzungsfresser, also ein Druckfehler bei einem Kreuzworträtsel. Das ist der Kreuzungsfresser.
Ein Druckfehler
beim Kreuzworträtsel.
Kann ich so nicht gelten lassen.
Aber so ungefähr.
Geht es in die Richtung?
Nein.
Wir sind in der Mikroelektronik. Auf einem Speicherchip gibt es unglaublich viele kleinste Verbindungsbahnen, die sich untereinander kreuzen. Die werden durch Zwischenschichten voneinander abgehalten, sich ineinander zu verfressen. Wenn diese Zwischenschicht sich jetzt aus welchen Gründen auch immer aufgelöst hat, dann spricht der Mikroelektroniker von einem Kreuzungsfresser und tauscht den Chip aus. Ja, meine Damen und Herren, das ist sehr langweilig, aber...
Ich habe nur gedacht, es könnte vielleicht ein Werkzeug sein, dass Dinge, die verkreuzt mit Heftzwecken oder irgendwie, dass der irgendwas verkreuztes lösen kann. Also ist es ein Werkzeug, Herr Balder?
Webtechnik. Webtechnik. Ich habe so Strohstühle.
Da ist was für Stühle?
Stühle mit so einem Stroh, mit gewebtem Stroh als Sitzfleck.
Ratter.
So ähnlich, genau. Und wenn da jetzt so ein Loch auftaucht und man setzt sich immer wieder drauf, wird das Loch immer größer.
Ich bin in der Medizin. Man sagt auch umgangssprachlich gerne, dass man irgendwie was quer im Magen hat. Und jetzt gibt's Leute, denen ist das nicht genug, sondern die haben was quer und längs im Magen. Das sind die Kreuzungsfresser.
Oder beim Sticken. Es gibt doch den Kreuzstich. Und der Fresser kann diesen Kreuzstich lösen, damit die Näherin etwas Neues daraus machen kann.
Würde es euch eventuell helfen, wenn ich sage?
Nein, warte, ganz kurz. Medizin vielleicht das doch, weil es gibt das Kreuzband. Also es ist ja hinter der Kniescheibe. Ja. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Und wenn da vielleicht irgendwelche Bakterien anfangen, dieses aufzufuttern und so. Und dann auf einmal knickst du weg und denkst so, Alter, was ist das denn? Und Chondrolyse auch als Kreuzfresser.
Und der Arzt diagnostiziert das, indem er da sein Stethoskop draufhält und hört, komm Herr Jesus, sei unser Gast.
So, jetzt sage ich es euch, jetzt reicht. Also. Fresser nennt der Rinderzüchter heranwachsende Rinder.
heranwachsende Rinder, die an Mastbetriebe weiterverkauft werden. Und Fresser, die aus einer Kreuzung zweier Rinderrassen hervorgegangen sind, heißen Kreuzungsfresser.
Hamster, Ratte, ja, hallo. Ja,
ja. Aber nicht Rinder, leider.
Ich wäre da noch zugekommen.
Antje Mergels aus Bochum, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Ich freue mich, Michael Pohl begrüßen zu können. Er wohnt an sich in Duisburg, ist heute Abend hier. Michael, wo? Wo?
Hinter ihm.
Wo? Dort oben. Michael, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Ihre Frage. Wenn Sie Glück haben, kriegen Sie 500 Euro direkt bar von Serpil. Michael Pohl aus Duisburg möchte wissen, was ist ein Mündungsbär?
Der Mündungsbär, oh, bei Mündungsfeuer, also im, auch mit, wir hatten vorhin schon die Leuchtbüchse, wieder Weidmann, Gewehr.
Das ist ein Bär, der bei Büchsen sich direkt vor die Flinte läuft.
Also, nehmen wir mal an, du bist jetzt, das ist das Gewehr, genau. So, und plötzlich, jetzt halt ein Ziel mal auf, da hinten.
Kuckuck.
Ja. Und dann erschrickt man sich und kippt um. Und man...
Alaska. Es gibt Bären, die im Oberlauf des Flusses jagen und es gibt Bären, die in der Mündung des Jordans, weil sie auch Salzwasserfische fressen.
Ja.
Vielen Dank, geh nach Hause. Ja! Hä?
Ja, das ist gut. Ja. Ja, und er liest genauso.
Hast du es gesehen? Der Mündungsbär ist praktisch der Schwager vom
Problembär. Also das ist
Was bezeichnet man noch als Bär? Ist es vielleicht etwas, Bär, was frisst? Etwas, was bei einer Mündung einfach... ist das vielleicht eine Abkürzung oder sowas?
Eine Mündung...
Ist das vielleicht so ein flauschiges Knäuel, also abgeleitet von Teddybär? Mündung. Zum Beispiel Mündung einer Wasserleitung in ein Wasserreservoir. Und wenn das jetzt von Fusseln verstopft ist... Dann spricht der Sanitärfachmann von einem Mündungsbär.
Oh, da müssen wir sprechen.
Es gibt, und zwar spricht der Spielzeughersteller von einem Mündungsbär. Und zwar gibt es Bären, die kann man im Geschäft selber aufpusten lassen, damit man selber so sagen kann, wie weich das sein soll. Die kann man dann auch anziehen und man kann ihnen auch Wünsche mit in den Bauch geben. Und da drin mündet dann der Wunsch des Kindes.
Ich muss euch noch mal eben was fragen. Ja. Mündung bedeutet, dass etwas in etwas anderes hinein mündet, ne? Also zusammentrifft.
Ja.
Vielleicht sind wir ja doch bei diesem Bären, dem Ursus oder wie heißt der lateinisch, der richtige Bruno-Bär. Und da sprechen irgendwelche Forscher oder die Bären beobachten, wenn Bären ihr Revier vielleicht wirklich verändern und sie münden. Und deswegen ist der arme Bruno ja auch erschossen worden, weil der durfte ja nicht da rumlaufen, wo er dann rumgelaufen ist. Also vielleicht sprechen ja wirklich vor, also wir sind bei dem Bären, wir sind bei einem richtigen Bären.
Nein.
Nein. Nein, dann ist es was ganz anderes.
Dann ist es ein neues Eis von Langnese nach Brauner Bär, jetzt der Mündungsbär. Meine Güte.
Ja, wenn es was ganz anderes ist, dann tappen wir ja ganz schön im Dunkeln. Das ist ein elektrisches Garagentor.
Also nochmal, es muss ja mit einer Öffnung zu tun haben. So, vielleicht ist es wirklich, dass es zum Beispiel das mit Kanalisation zu tun hat.
Oder wir sind wieder bei einer Büchse, weil das war ja eine Zuschauerfrage, die kam ja erst rein. Das heißt, theoretisch könnten wir zwei Gewehrfragen haben.
Ja.
Und der Mündung, was?
Genau. Ja.
Ne? Also es heißt, die, Mündung, es geht um die
theoretisch
Mündung.
Theoretisch könnten wir zwei Fragen haben.
Aber in dem Fall nicht.
Richtig.
Aber Ella, diese Angabe war wieder ohne Gewehr.
Ja, danke.
Ich sag's euch mal. Wir sind beim Stahlkochen.
Oh.
Beim Stahlkochen. Beim Stahlkochen schwimmen auf der Oberfläche des flüssigen, heißen Stahls Gesteinsreste herum, die sogenannte Schlacke. Diese Schlacke setzt sich manchmal an der Mündung eines großen Rohrs fest, durch das Sauerstoff in den flüssigen Stahl geleitet wird. Und wenn diese Schlacke erkaltet, sieht sie aus wie ein dickes, haariges Fell. Deshalb nennt der Stahlkocher diese Schlacke Bär. Und wenn so ein Bär an der Mündung des Sauerstoffrohrs hängt, dann spricht der Stahlarbeiter vom sogenannten Mündungsbär.
Da war ich gar nicht so
gar nicht schlecht.
Ja.
Egal, Michael Pohl, 500 Euro für Sie. Gratulation. Vielleicht haben Sie es ja gesehen, meine Damen und Herren, aber...
Der Finanzbär hat alles eingestellt.
Da
Das war sehr schön. Ja.
Schatz, was wünschst du dir zu Weihnachten? Wenn ich ehrlich bin, die Scheidung. Und er sagt, wenn ich ehrlich bin, so viel wollte ich nicht ausgeben. Das hat eben sowas davon.
Okay, komm, stimmt, eine Frage so habe ich noch. Vielleicht werden es noch zwei. Kommt doch an, wie schneller seid. Jens Kornatz wohnt in Osterode, liegt in Niedersachsen. Und Jens möchte wissen, was ist eine Bockstange?
Ich mach direkt die zweite. Bockstange, ja, Ziegenbock, eine Stange. Wo eine braucht Bockstange man denn beim
Stange? Entschuldigung, also ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt schon wieder beim Jäger. Aber Stangen sind, also Bock, ein Rehbock, und man nennt diese Biester, wenn die nicht richtig ausgeprägt sind und haben keine schönen Gehörne oder Geweihe, ja, Gehörne, glaube ich. Es gibt Stangenbock. Das sind diese kleinen Spießchen und die werden abgeknallt, weil der Jäger die nicht gerne umsucht.
Wir haben schon wieder in der Jagerei.
Ja.
Glauben Sie, dass ich das machen würde?
Nein. Ja.
Es hat wirklich was mit Boxen zu tun. Und zwar Rocky Balboa hat sich doch damals
nicht
immer...
Boxstange. Bockstange.
Ach, Bockstange. Habe ich das akustisch...
Ich bin in der Hotdog-Produktion.
Wo?
Ich bin in der halbautomatisierten Hotdog-Produktion. Vielleicht kennen Sie diese, haben Sie sicher auch schon mal gesehen, also diese Metallstäbe, auf die das Brötchen aufgespießt wird, damit dann Platz ist für die Bockwurst.
Ja!
Eingeführt wird.
Ich hätte noch, sehr schön. Noch,
ist das richtig?
Nein. Ich hätte noch was ganz Plattes irgendwie. Schatz, guck mal, ich hab Bock.
Ich habe ja gesagt, dass es platt ist. Ich bin die Bockstange im Sinne von aufbocken. Und vielleicht ist die Bockstange, werden bei LKWs benutzt, um die Plane aufzubocken. Die haben so ganz lange Stangen, mit denen die immer die Plane so nach oben machen zum Entladen. Vielleicht nennt der LKW-Fahrer das die Bockstange. Wenn nicht, handelt es sich vielleicht um ein spezielles Element bei einem Bock, den man beim Tapezieren benutzt, wo dann das draufkommt, wo man dann Bretter drauf macht und sich vielleicht sogar hinstellt. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es einfach sein, dass jemand sehr lange hintereinander keinen Bock hat und eine Stange keinen Bock, also sogenannte Bockstange, nicht mehr hat.
Oder wenn das nicht ist, dann ist es was aus der Bäckerei. Ich hätte gerne drei Berliner, ein Puddingteilchen und noch eine Bockstange.
Gibt's das nicht auch beim Bier? Ich würde sofort mit euch wieder in die Tierwelt gehen. Da gibt es so viele Böcke.
Eine Bockstange.
Es gibt auch Holzböcke, diese Zecken.
Ja.
Was sind wir in der Tierwelt, Herr Balder?
Nein.
Nein, danke.
Gibt's das beim Bier? Da gibt es Bockbier und es gibt auch eine Stange.
In der Schweiz sagt man immer, die sagen mal für einen Pilz, sagen die eine Stange.
Ja.
Die Schweizer.
Ja,
nee, die Kölner, Schatz. Die aber Kölner? Egal. Ja, ja, Kölsch. Entschuldigung.
Aber
ja,
wenn Kölner in die Schweiz fährt, sagt er das da auch. So, weiter.
So, und jetzt gebt euch die Hand und fragt euch wieder.
Bockstange.
Es ist zum Aufbocken. Ah, ist die Bockstange vielleicht der mittlere oder erste Pfeiler bei einem Zirkuszelt, woran das gesamte Zirkuszelt aufgebockt wird? Also eine riesengroße Stange. Für ein Zelt.
Ich habe mir zugehört. Was war?
Ist es.
Also, ich versuch's. Der Bock war doch auf der Kutsche auch vorne. Da saß
man auf dem Bock.
Ja, und da ist die Stange, da legt der Kutscher, wenn er einschläft, seinen Ellenbogen drauf.
Nein.
Die Stange,
nein,
wo aber er die so Füße
aber bei der nein. Kutsche. Hat es mit der Kutsche zu tun? Hat es was mit der Kutsche zu tun?
Überhaupt nicht.
Ja, aber ist es vielleicht irgendwas wirklich, sagen wir mal, aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, dass zum Beispiel ein Ochse oder irgendwie, ist jetzt zwar kein Bock, aber ist ja egal, vielleicht haben sie es einfach nur so genannt, weil es eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt, dass da irgendwie der befestigt ist, falls der mal irgendwie umtriebig ist, wild ist.
Herr Hohecker, kommt Ihnen das nicht eventuell bekannt vor aus dem Schulsport?
Ja.
Unser einer musste sich doch immer über den Bock quälen. Und brauchten Sie vielleicht so eine Hochsprungstange?
Aber das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht schlecht. Und zwar auch zum Boxspringen braucht man zwei.
Ich glaube, der Hinweis von der geschätzten Kollegin von Sinn ist sehr pädagogisch wertvoll. Das ist ein Begriff aus der Frühform der Pädagogik, wo man junge Menschen motiviert hat, die null Bock hatten. Da holte man die Bockstange und danach hatten sie dann...
Ach so, ist das vielleicht... Es gibt noch so mittelalterliche Folterinstrumente, wo Leute dann auf den Pfahl... Und das ist vielleicht... Es gibt ja auch den Bock, wo man die draufgezogen hat. Und vielleicht hat jemand ein Mittelalterbuch gelesen und zwei Seiten davon eingeschickt. Wollen Sie
manchmal von so einer Streckmaschine?
Nein. Aber ich...
Ich sag's euch mal.
Ist es wirklich nicht Leichtathletik, also ist es Sport?
Nein, ihr seid ganz
einfach.
Ich sag's mal. Es geht um die Eisenbahn. Die Vorrichtung neben einer Weiche, die noch von Hand bedient wird, nennt man Weichenbock oder einfach nur Bock. Sieht aus wie ein Hebel, an der ein Gewicht hängt, so kann die Weiche in der Position verbleiben, in die sie gestellt wurde. Die mechanische Verbindung zwischen dem beweglichen Gleisstück der Weiche und dem Bock wird über eine Stange hergestellt, die sogenannte
Das hätte ich wissen müssen.
Natürlich, Frau von Sinn. Jens Konrads aus Osterode, 500 Euro. Gratuliere Ihnen. Meine Damen und Herren, ich möchte mich von Ihnen verabschieden mit einer kleinen Information. Ich habe unheimlich viele Zuschriften bekommen in den letzten Monaten.
Was denn, von mir.
Was, denn das hier, was denn das hier soll? Ja, einige von Ihnen fanden es gut, einige fanden es nicht gut. Mir war das an sich ziemlich wurscht, weil ich habe damit gearbeitet. Die Arbeit ist vorbei und nach der Sommerpause bin ich wieder normal.
Vergelt's Gott! Ja.
Schönes Wochenende, bis dann, tschüss.